Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das sind natürlich auch Jahrhunderte der Verfolgung. Es gibt christlichen Antisemitismus, es gibt Ritualmordlegenden, den Vorwurf des Hostienfrevels, der Wucherei, es gibt die Pestpogrome. Schließlich gibt es den Holocaust. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die christlichen Kirchen ihren Anteil an der Judenverfolgung erkannt und sich bemüht. Man begann mit einem jüdisch-christlichen Dialog. Den gibt es nach wie vor regelmäßig, zum Beispiel auf Katholikentagen oder auf evangelischen Kirchentagen. Dieser Dialog scheint aber etwas in die Jahre gekommen zu sein. Kirsten Dietrich hat mit jüdischen Theologen und Historikerinnen gesprochen.
Am Anfang ein paar Zahlen, denn Zahlen sind wichtig für Perspektiven. Also, etwas über 43 Millionen Mitglieder haben die christlichen Kirchen in Deutschland, katholisch, evangelisch und andere zusammen. Rund 200.000 Juden und Jüdinnen leben in Deutschland. 43 Millionen zu 200.000, das sind 215 zu 1. Kein Wunder, dass bei Gesprächen über den jüdisch-christlichen Dialog unweigerlich dieses Wort fällt: Augenhöhe.
Erst eigentlich wieder so ab den 2000er Jahren, muss man dann sagen, hat sich das langsam etabliert, dass es wirklich ein Dialog auf Augenhöhe ist.
Wenn man dann miteinander im Gespräch ist, auch im theologischen Streit, also im besten Sinne des Wortes von Streit, dann ist man schon auf Augenhöhe.
It can work only if we are.
Das kann nur funktionieren, wenn auf einer Ebene jeder seine eigenen Dinge einbringen kann.
Ich habe da wenig den Eindruck, dass das auf Augenhöhe ist, aber ich habe auch nicht die Lösung, wie man es anders machen sollte.
Drei Juden, eine Jüdin, alle vier engagiert im Dialog und mit sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ein kurzer Blick zurück. 1948, 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutsche haben Millionen Juden ermordet. Die Kirchen haben viel zu wenig dagegen gesagt. Viele Christen haben mitgemacht. 1948 sollte es einen Neuanfang geben.
Die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit wissen von der historischen Schuld. Sie stellen sich der verbleibenden Verantwortung angesichts der in Deutschland und Europa von Deutschen und in deutschem Namen betriebenen Vernichtung jüdischen Lebens.
Heißt es in der Satzung. Das Gespräch begann also aus klar christlicher Perspektive. Umgang mit eigener Schuld. Jüdisch-christlicher Dialog fand über Jahrzehnte vor allem unter diesem Dach von inzwischen 80 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit statt. Woche der Brüderlichkeit jeden März, Buber-Rosenzweig-Medaille für verdiente Persönlichkeiten, viele Gespräche vor allem zwischen Funktionsträgern, vielen Pfarrern und Pfarrerinnen auf der einen, wenigen Rabbinern auf der anderen Seite.
Ich glaube, die Aufarbeitung von Schuld, das war die Frage der vorigen Generation, derjenigen, die tatsächlich in welcher Form auch immer diese Zeit noch miterlebt haben. Das ist die heutige Frage natürlich nicht.
Sagt Andreas Nachhammer, liberaler Rabbiner und Mitglied im Präsidium des Koordinierungsrates.
Unsere Frage ist, wo im christlich-jüdischen Zusammenleben oder eben auch in dem Spannungsfeld zwischen Christentum und Judentum gibt es Dinge, die man durch Diskussionen, die man durch Gespräche, die man vielleicht auch durch Initiativen voranbringen kann.
Es stimmt zwar, dass natürlich überproportional das christlich dominiert ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich die jüdischen Akteure anschaut, da würde ich sagen, die sind überproportional im Dialog aktiv.
Jehoshua Ahrens, orthodoxer Rabbiner, eine Generation jünger als Nachhammer und wie er aktiv im organisierten jüdisch-christlichen Dialog. Ungleich waren die Bemühungen um Gespräch und Zusammenarbeit schon lange vorher, sagt er.
Seit dem 18. Jahrhundert spätestens hat die jüdische Seite tatsächlich versucht, diesen Dialog zu machen. Und die Kirchen haben das ja abgelehnt, die haben ja die Rabbiner gar nicht wahrgenommen.
Es habe bis lange nach der Shoah gedauert, bis sich daran etwas geändert habe, sagen beide Rabbiner. Zentral dabei war, dass die Kirchen offiziell erklärten, Juden und Jüdinnen nicht mehr missionieren zu wollen. Damit haben sie sich Zeit gelassen. Die katholische Erklärung Nostra Aetate stammt von 1965, eine entsprechende der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland erst aus dem Jahr 2016, aus dem Vorfeld des Reformationsjubiläums.
Einen echten Dialog auf Augenhöhe, den gab es ja eigentlich erst ab diesem Zeitpunkt. Und deshalb jetzt ist man da von jüdischer Seite auch viel entspannter vielleicht, also kann da viel vertrauensvoller auch mit Kirchen zusammenarbeiten, weil man eben weiß, also solche Fehler der Vergangenheit wurden tatsächlich jetzt auch korrigiert.
Bei allen inhaltlichen Fortschritten, der offizielle christlich-jüdische Dialog hat ein ganz anderes Problem.
Der christlich-jüdische Dialog generell, glaube ich, ist im Durchschnitt eher überaltert. Also das heißt, da ist das Interesse tatsächlich bei, ich sage mal, einer Generation 70 plus wahrscheinlich überproportional da. Das heißt aber nicht, dass man da nichts machen kann.
Sagt Jehoshua Ahrens, der mit seinen 42 Jahren bei der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit zu den Jüngeren zählt.
Also ich wage zu behaupten, in meiner Generation und jünger hat sich das überlebt.
Jona Grossmann ist ungefähr so alt wie der Rabbiner Ahrens.
Das glaube ich wirklich, weil es einfach viel normaler geworden ist, miteinander zu reden und eben nicht so aus einem Anlass, sondern weil es einfach normal ist und weil man sich kennt.
Grossmann bloggt, ist in sozialen Medien aktiv, lässt sich gerne fragen und fragt selber nach. Wer heute etwas über jüdisches Leben wissen möchte, sagt Grossmann, kann Ansprechpartner dafür mit einer einfachen Stichwortsuche finden. Dazu brauche es keine Institutionen mehr. Stimmt schon, meint Andreas Nachama vom Präsidium der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
Das muss nicht alles unter dem Dach von so einer altehrwürdigen Gesellschaft passieren, die ja auch ihre Grenzen hat. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, all diese spontanen Dinge, das erlebe ich ja gerade im Tridialog mit Muslimen, Christen und Juden. Da ist es ganz wunderbar. Man trifft sich, man macht eine Konferenz, macht Dinge zusammen. Und 14 Tage später sind all diejenigen, die da zusammen waren, nicht mehr da. Der eine ist zurückgereist, der zweite hat seinen Wohnsitz verlegt und ich weiß nicht wie.
Ist das also eine Generationenfrage, ob man Institutionen braucht oder nicht? Jona Grossmann glaubt das nicht nur.
Mit wem reden Sie? Funktionäre mit Funktionären. Dann kritisiert man halt nicht. Also ich glaube, wenn man so professioneller Christ oder Jude ist, dann hat man ja auch so ein paar Grenzen.
Grossmanns Beispiel dafür aus jüngster Zeit, die Kampagne Beziehungsweise, jüdisch und christlich, näher als du denkst. Evangelische und katholische Kirche wollen damit ihren Gemeinden die Nähe von christlicher und jüdischer Tradition nahebringen und damit ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Pessach bzw. Ostern, Chanukka bzw. Weihnachten, Beschneidung bzw. Taufe. Das ist sicher gut gemeint, sagt Grossmann, bügele dabei aber die Unterschiede und damit die jüdischen Traditionen unter.
Ich könnte mich da wirklich sehr aufregen. Aber gleichzeitig sehe ich eben, dass so befreundete, professionelle Christinnen, die ich habe, also Pfarrerinnen und Pfarrer, dass sie das ähnlich kritisch sehen. Und das gibt mir immer so ein bisschen Hoffnung, dass sie in der direkten Arbeit eben doch anders arbeiten.
Grossmann setzt auf direkte Begegnung. Meet a Jew, rant a Jew, meet a Rabbi. In den letzten Jahren haben sich viele Juden und Jüdinnen in solchen Aktionen ansprechbar gemacht. Ihr habt Fragen danach, wie jüdisches Leben heute geht? Fragt uns.
Ohne Anlass und ohne Feier oder sonst was. Und das läuft seit Jahren und das passiert. Und dazu braucht es keinen Anlass, außer eben das Angebot, hey, wir sind da, redet mit uns. Also redet mit uns, nicht über uns.
Und das ohne irgendeine Institution. Wobei Meet a Jew ist inzwischen an den Zentralrat der Juden angegliedert.
I don't know how to call it and maybe I don't want to call it in a specific terminology, because then it put it in a very specific Ecke.
Wie er sein Engagement nennen soll, weiß er eigentlich gar nicht, sagt nur Ben Shalom. Und eigentlich will er auch nicht die typische Terminologie des jüdisch-christlichen Dialogs verwenden. Damit lande man so schnell in einer bestimmten Ecke. Ben Shalom ist klassisch ausgebildeter Klarinettist. Er arbeitet mit einem Berliner evangelischen Kirchenkreis für ein besonderes Projekt zusammen. Die sogenannten Lebensmelodien. Lieder, Klänge, Melodien, die von jüdischen Musikern und Musikerinnen in der Zeit der Shoah geschaffen wurden, sollen wieder hörbar werden.
I bless every collaboration.
Auf jeder Zusammenarbeit ruht Segen und alle Versuche, Menschen zu verbinden für eine bessere Zukunft, sind großartig. Aber bestimmte Terminologien verwende ich dabei nur vorsichtig.
I'm very careful with the terminology because I know what it means.
Eben weil das Thema jüdisch-christlicher Dialog so belastet ist, mit christlichem Antijudaismus, mit Antisemitismus, mit Gewalterfahrungen. Nur Ben Shalom mag inhaltlich an Themen aus der Anfangszeit des Dialogs anknüpfen, aber er tut das bewusst als säkularer Jude aus Israel. Ein ganz neuer Klang im Dialog.
Als Musiker und als Mensch interessieren mich die Musik und das allgemein Menschliche. Ob man das in irgendeine Institution einbringen kann, interessiert mich eigentlich nicht. Mich interessieren die Inhalte. Ich glaube, deshalb funktioniert es auch.
I think it's also working.
Wie sich als Jüdin, als Jude in ein Gespräch mit der Mehrheitsreligion begeben. Diese Frage wird gerade neu gestellt. Und diesmal sehr selbstbewusst und selbstbestimmt von jüdischer Seite aus.